Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport machen, Geld auf die Seite tun oder sich endlich mal gesünder ernähren. Das sind nur ein paar typische Vorsätze, die wir uns jedes Jahr aufs Neue machen. Doch was braucht es, damit es im 2026 endlich wirklich mal klappt?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Zum Start von jedem neuen Jahr nehmen wir uns Sachen vor, nur um die Vorsätze meistens nach ein paar Monaten oder sogar Wochen schon wieder zu verwerfen. Wenn du zu denen gehörst, die sich aber für 26 trotzdem schon ein Ziel gesteckt haben und noch einen Funken Hoffnung hast, brauchst du für das erfolgreiche Umsetzen eine klare Strategie und vielleicht ein paar Pro-Tipps. Wie du von Anfang an Fehler vermeidest, dir realistische Ziele setzt und das ganze Jahr lang dranbleiben kannst, finden wir heute im Gespräch mit der Maya Storchhausen. Sie ist Psychoanalytikerin, Autorin und hat zusammen mit dem Frank Krause für die Universität Zürich das Zürcher Ressourcenmodell entwickelt. Das ist ein Selbstmanagement-Training, das mit wissenschaftlichen Techniken hilft, Intentionen in die Tat umzusetzen. Herzlich willkommen im Durchblick, Frau Storch.
Hallo, Frau Albisetti.
Was ist Ihr Vorsatz fürs neue Jahr? Haben Sie sich einen genommen?
Oh nein, ich nehme mir keine Vorsätze mehr fürs neue Jahr. Also nicht speziell zu diesem Datum. Ich meine, ich 67,5 Jahre alt bin und genau weiß, dass das wenig bringt.
Wir gehen es aber mal von vorne an. Wieso machen wir uns eigentlich immer auf den 1. Januar Vorsätze?
Ja, das ist mir auch ein Rätsel. Ich vermute, das hängt so mit der Zahlensymbolik zusammen. Dass man sagt, jetzt startet irgendwie, es hört was Altes auf und es fängt was Neues an und jetzt machen wir nochmal ein Effort. Dabei ist das motivationspsychologisch natürlich Unfug. Wenn Sie irgendwas Vernünftiges tun wollen, dann müssen Sie also nicht warten bis Neujahr, sondern da können Sie eigentlich sofort damit anfangen. Aber es hilft ein bisschen vielleicht, wenn man so eine Etappe hat.
Ja, aber irgendwo ist es ja vielleicht doch auch ein bisschen ein Rausschieben. So, ja, ich höre dann im nächsten Jahr auf mit Rauchen. Also man kann es immer noch so ein bisschen...
Da habe ich völlig recht. Ja, dass man sagt, ja, ich weiß, ich sollte, ich müsste. Aber jetzt knüsen wir es noch und dann fangen wir dann aber ab. Dann fangen wir an. Das hat was auch mit Aufschieberitis zu tun.
Aber kann trotzdem auch helfen, weil man sich einen fixen Rahmen setzt.
Ha ja, also wenn man es dann umsetzt, meinetwegen, ja, wenn jemand sagt, jetzt schlage ich noch einmal über die Stränge und dann machen wir aber ganz krass, ziehen wir es durch. Wenn die Person das Gefühl hat, es hilft ihr gut, dann kann sie es auf jeden Fall mal probieren. Ja, obwohl ich es eigentlich überflüssig finde. Aber probieren kann man es ja immer.
Und was sind denn die grössten Hindernisse am Schluss beim eben Umsetzen von solchen gut gemeinten Vorsätzen?
Die Haupthindernisse, denen ich immer wieder begegne in meinen Trainingsgesprächen und auch im privaten Bekanntenkreis, sind zwei. Das eine ist eine mangelhafte Motivation. Das bedeutet, ich nehme mir etwas vor, was ich eigentlich wirklich im Geheimen meines Herzens gar nicht will, sondern wo man nur weiß, man müsst, man sollt, es wäre doch und so. Ne? Und da fehlt also der letzte Funke für mich zu motivieren, der Grund, der mich dazu motiviert, es zu machen, der fehlt, sondern man lässt sich so beeinflussen von so einem Mödeli. Ja. Und wenn aber jemand sich etwas vorgenommen hat, wo die Person dann sagt, das ist wirklich etwas, das will ich dringend, ich selber will es wirklich, also die Motivation stimmt, dann gibt es noch ein Phänomen, das nenne ich Alltagsüberwucherung. Das heißt, der Alltag entwickelt eine Eigendynamik, die sehr oft gute Vorsätze schluckt. Da können die Leute nichts dafür, sondern das passiert so wie der Dschungel von Borneo. Auf einmal ist ihnen alle möglichen Dinge passiert und sie schon wieder abends und sie haben ihren Vorsatz nicht umgesetzt. Und wenn man die beiden Dinge eigentlich gut im Griff hat, steigt die Wahrscheinlichkeit ganz enorm, dass man es schafft.
Mhm. Was ist denn sonst noch wichtig, wenn man sich ein Ziel steckt, das man möchte erreichen? Ein Vorsatz ist ja eigentlich im Grunde nicht viel anders als eine Intention, oder?
Also Start Nummer eins ist wirklich, sich überlegen, will ich das wirklich selber? Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, mal ein Beispiel geben von mir selber mit dem Rauchen. Rauchen aufhören. Haben wir schon hinter uns, also erfolgreich hinter uns. Und ich habe lang damit gekämpft, soll ich Rauchen aufhören, soll ich nicht Rauchen aufhören. Und ich habe es aber im Prinzip selber gar nicht gewollt. Weil ich eigentlich Rauchen hat mir immer Spaß gemacht. Ich fand auch, dass in den Raucherecken eigentlich ganz viel Tolles passiert. Und ich fand Raucher spannende und interessante Menschen. Ja. Und dieses ja gesund und das Sterberisiko und so, das waren Sachen, letztendlich waren das keine richtig guten Gründe für mich.
Mhm.
Und ich habe dann einen richtig guten Grund gefunden, als ich 40 geworden bin. Und der Prinz Charles Camilla Parker Bowles der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Die war damals 10 Jahre älter als ich oder ist sie heute auch noch. Und die war Kettenraucherin damals. Und die hat eine Raucherinnenhaut gehabt, eine alte Raucherinnenhaut. Und als ich die Frau gesehen habe, habe ich auf einmal gedacht, Jesus Gott, so will ich aber nicht aussehen in 10 Jahren. Und dieser Grund, das war mein Motivationsgrund. Also wenn Sie so wollen, Eitelkeit. Ja? Und dann hat mich's durchzuckt und dann habe ich gesagt, so, jetzt hör mal aber auf. Ja?
Ja.
Und dann war die Motivation da. Richtig, richtig dringend wollte ich das dann aufhören. Und jetzt kommt aber dieser Alltag. Und dann gibt es ganz viele Gelegenheiten, wo man zur Ziggy greift. Und zwar als eine Art Automatismus. Beispiel, jetzt ist die Ampel rot, jetzt muss ich eine rauchen. Oder jetzt habe ich mich so furchtbar aufregen müssen, jetzt muss ich erst mal eine rauchen. Oder jetzt ist eine kleine Pause, jetzt rauchen wir mal gemütlich eine. Ja, so ganz viel so Automatismen. Und die muss man dann Schritt für Schritt abarbeiten. Da, was ich auch gemacht habe, fast über ein ganzes Jahr hinweg. Und dann, irgendwann, war ich rauchfrei.
Mhm. Gibt es da eine kritische Zeit bei so Vorsätzen, dass man sagt, wenn man die ersten 20 Tage schafft, dann ist man eigentlich schon ein bisschen über den Berg? Oder kann man das so nicht generalisieren?
Kann man so nicht generalisieren. Das hängt sehr davon ab, was man sich vornimmt. Also ob das mit den ersten 20 Tagen hinhaut oder nicht. Wenn man jetzt sagt, Rauchen aufhören, da sagt man ja, der Entzug vom Nikotin geht ungefähr 14 Tage. Aber da haben Sie im Prinzip nach jeder Grippe, die Sie mal hatten, oder jede Rachenentzündung, wo Sie mal eine Weile nicht geraucht haben, weil es einfach so wehgetan hat, haben Sie den körperlichen Entzug schon hinter sich, der Rest ist alles Psychologie. Und solche Geschichten, dass man sagt, ich mache irgendwie meine Bewegung so und so oft am Tag oder sowas, das müssen Sie ja ein Leben lang durchziehen. Ich tue jeden Abend Zahnseide benutzen. Ne? Da kann man nicht sagen, das ist nach 20 Tagen ist man aus dem Gröbsten raus. Das sind Routinen, die muss man sich angewöhnen. Die sind grundsätzlich mal lästig. Ja? Und da geht es darum, wie kriege ich eine Struktur in meinen Alltag, dass dafür Platz ist?
Mhm. Also es hat viel mit Routine, Struktur etc. zu tun.
Mhm. Ich könnte Ihnen ein gutes Tool für diesen Punkt verraten.
Sehr gern.
Wie kriege ich die Alltagsüberwucherung in den Griff und wie baue ich kleine Türchen in diesem Dschungel, dass ich sage, und da ist meine Tür, da mache ich das. Das sind die sogenannten Wenn-Dann-Pläne vom Psychologen Peter Gollwitzer. Und der hat etwas rausgefunden, das hat er die Wenn-Dann-Pläne genannt. Und das ist ein irrsinnig gutes Hilfsmittel, um Verhalten zu starten. Also, Sie überlegen sich, wann ist ein guter Zeitpunkt, um mit der Zahnseide zu beginnen. Bleiben wir mal einfach bei der Zahnseide jetzt. Ja?
Mhm.
Ich gucke noch den letzten Krimi und wenn dann die Abspannmusik kommt, dann könnte ich eigentlich in diesen 3 Minuten nach dem Krimi und bevor dann mein Mann kommt und der Hund und noch mal eine letzte Runde wollen, könnte ich im Bad diese 3 Minuten Zahnseide-Routine einbauen. Das ist ein realistischer Zeitfenster, wo das reingeht. Dann baut man sich einen Wenn-Dann-Plan, wenn die Abspannmusik vom Sonntagabend-Krimi kommt, dann gehe ich ins Bad und mache Zahnseide. Also die Kombination, wenn, dann, die schreibt man sich einmal auf ein Blatt Papier und dann hat man einen neuen Automatismus erfunden, wenn Sie so wollen.
Ankerpunkt schaffen, oder?
Kann man so nennen, ja. Und das Lustigste ist, dass man sogar mit einem Unlustgefühl sowas machen kann, so ein Wenn-Dann-Plan. Sonntagmorgens möchte ich nach dem Aufstehen als erstes eine Viertelstunde dreimal um den Block laufen. Dann sagen Sie, und wenn ich keine Lust habe, dann steige ich in meine Jogging-Schuhe.
Mhm.
Und man kann dieses keine Lust haben zum Startpunkt machen für erwünschtes Verhalten. Das ist wissenschaftlich untersucht, es funktioniert.
Jetzt ist eben die Wenn-Dann-Strategie ein Ansatz. Gibt es vielleicht auch aus dem Zürcher Ressourcenmodell gewisse Werkzeuge, die man herausnehmen kann, um Vorsätze in die Tat umzusetzen?
Ja, zum Beispiel eine Methode, die wir sehr oft anwenden im Zürcher Ressourcenmodell, sind die sogenannten Erinnerungshilfen. Das heißt, ich habe mir einen Vorsatz gefasst, einen schönen, und jetzt tue ich meinen gesamten Alltag mit Erinnerungshilfen ausstatten, die mich ununterbrochen an diesen Vorsatz erinnern.
Mhm.
Ich sage, ich möchte nicht aussehen wie Camilla Parker Bowles. Ja? Dann erinnert mich an diese Camilla Parker Bowles, erinnert mich zum Beispiel England, ja, als Symbol.
Mhm.
Dann könnte ich sagen, ich mache eine kleine englische Flagge als Bildschirmhintergrund auf mein Handy. Oder ich tue mir auch eine Kaffeetasse besorgen, auf der Prinz Charles zu sehen ist, mit der ich morgens meinen Kaffee trinke. Und auf die Art beschäftige ich mich unbewusst. Das ist ja so ein Kennzeichen vom Zürcher Ressourcenmodell, dass es viel mit dem Unbewussten arbeitet. Beschäftige ich mich, ohne dass ich groß noch Gedanken dran verschwenden müsste, permanent die ganze Zeit mit meinem Vorsatz. Und der wird auf die Art im Unbewussten immer aktiv gehalten.
Und das Unterbewusstsein hat ja eine extrem grosse Macht auch über unsere Handlungen, oder?
Jawohl, das ist so. Das wissen viele Leute nicht. Das weiß man aber inzwischen aus der Hirnforschung, dass halt das Unbewusste sehr viel mehr Einfluss hat auf Handlungen als letztendlich der Verstand. Einfach weil es mehr neuronale Verbindungen hat. Das hat ein Breitbandkabel, kann man sagen, um Handlungen zu steuern, während der Verstand ein altes, elendigliches Swisscom-Kupferkabel hat, wie auf der Alm.
Mhm. Und im Umkehrschluss, wie kann man dann jetzt das Unterbewusstsein eben so trainieren, dass das auch weiss, ich will nicht mehr rauchen?
Grundsätzlich nicht mehr rauchen geht nicht. Das liegt an der Art, wie ich dieses Ziel in Worte gefasst habe. Wenn ich jetzt zu Ihnen sage, Frau Albisetti, denken Sie jetzt mal nicht an ein rosarotes Nilpferd mit grünen Pickeln auf einem Skateboard.
Dann geht es sowieso nicht.
An was denken Sie? Haben Sie in Ihrem ganzen Leben schon jemals an ein rosarotes Nilpferd mit grünen Pickeln auf dem Skateboard gedacht? Nein. Aber jetzt habe ich doch gesagt, Sie sollen es nicht machen. Kaum sage ich, mache Sie es nicht, denken Sie genau an sowas.
Mhm.
Womit hat es zu tun? Kann man neurobiologisch erklären. Dieses Unbewusste arbeitet mit Bildern. Und es kann nur, wenn ich etwas sage, sich ein Bild davon machen. Und ein Nicht kann man nicht bebildern. Und wenn Sie sagen, ich möchte nicht mehr rauchen, dann wird ein Bild gemacht aus dem Rauchen.
Mhm.
Stattdessen müssen Sie eine Form finden, wie Sie Ihre Zielvorstellung in ein ressourcenaktivierendes Bild packen. Was wollen Sie denn stattdessen? Ich spüre die Frische zum Beispiel, ja?
Mhm.
Und dann sage sie nicht, ich möchte nicht mehr rauchen, sondern dann ist ihr Ziel, ich möchte die Frische spüren. Und in dem Moment, wo sie diese positiven Gefühle dabei fühlen, die heißen in der Hirnforschung übrigens positive somatische Marker, ist ihr Unbewusstes mit im Boot, weil das Unbewusste sagt, oh ja, Mensch, das gefällt mir gut, da mache ich mit, ja.
Das heisst, eigentlich muss man die negativen Laster, die man nicht möchte haben, von einer negativen Formulierung in eine positive Zielsetzung.
So könnte man das sagen. Ja, ja.
Jetzt geht es eben einerseits darum, wie man ein Ziel formuliert, ist wichtig.
Ja.
Gibt es aber auch Ziele, wo man kann sagen kann, die machen überhaupt keinen Sinn, dass man die sich steckt oder Vorsätze, die besser geeignet sind, dass sie können umgesetzt werden?
Ja, also ich würde halt grundsätzlich sagen, wenn ich mit jemandem arbeite und die Leute wollen irgendwas, was auch immer, ja, ist das Erste, was ich mache, dass ich hinterfrage, willst du das wirklich selber? Willst du den Studienabschluss schaffen? Oder glaubst du nur, du müsstest das machen, damit irgendjemand zufrieden ist, deine Eltern oder vor dem Freundeskreis du gut dastehst, ja? Eben diese ganzen Essgeschichten. Möchtest du das denn wirklich machen? Ab jetzt eben Brennnesselsmoothie zum Frühstück. Ist das dir ein Bedürfnis? Schmeckt dir das gut? Merkst du, hast du einen besseren Stoffwechsel dadurch? Oder ist das jetzt nur so, weil es alle irgendwie machen? Ziele, bei denen sich rausstellt, man macht es eigentlich nur, weil es gerade ein Mödeli ist. Dann sag ich immer, radier's dir von der Backe, lass es bleiben, tu's nicht. Fühle deine Zeit mit sinnvollen Dingen aus.
Das heisst, da sind wir wieder bei der Motivation, die Sie anfangs erwähnt haben. Es gibt also kein falsches Ziel, sondern es gibt falsche Ziele für die falschen Menschen. So.
Das ist völlig richtig. Wenn 100 Personen ein bestimmtes Ziel verfolgen und sagen, ich bin damit super glücklich, und Sie sind die 101, die sagt, aber mir bringt es nichts. Ja, dann ist es wichtig, dass man den Mut hat, eigenartig zu sein, eigensinnig zu sein, gegen den Strom zu schwimmen und sagen, Leute, ich klinke mich da aus.
Das heisst, jetzt bezüglich Neujahrsvorsätze muss man einmal tief in sich hineingehen und sich überlegen, was will ich wirklich erreichen und was wird mir vielleicht auch noch gesellschaftlich so vorgehen und nur dort ansetzen, wo die eigene Motivation auch vorhanden ist, um das wirklich anzupacken.
Jawohl, Sie haben das wunderbar formuliert. Besser könnte ich es auch nicht.
Ich danke Ihnen vielmals für die Einsichten und das Gespräch, Frau Storch.
Danke auch, Frau Albisetti.
Falls du auch zu den Personen gehörst, die sich für das neue Jahr schon einen guten Vorsatz genommen haben, dann hoffe ich, hast du etwas für dich mitnehmen und drück dir die Daumen, dass es im 26. mit deinen Zielen klappt. Mein Name ist Sina Albisetti und von uns wäre es das für dieses Jahr gewesen. Du hörst am 5. Januar den nächsten Durchblick. Bis dahin wünsche ich dir wunderbare Festtage und einen gelungenen Start ins neue Jahr. Das allerletzte Wort übergebe ich aber natürlich auch heute, wie immer, an Reto Scherer, der dir noch einen Random Fact mit auf den Weg gibt. Danke vielmals fürs Zuhören und bis im 26.
Im Großen und Ganzen bin ich glücklich, aber gleich nicht immer.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.